gehört in der Einleitung, dass heutzutage ja das Wort Sünde, ich würde mal sagen, eigentlich mehr im übertreiten Sinn gebraucht wird. Eben, wir haben es gehört, wenn man von Schoki redet oder von anderen Süßigkeiten, ist das eine kleine Sünde. Oder eben, wenn man das zweite Stück Torte genommen hat, hat man ein bisschen gesündigt. Im Zusammenhang mit dem Fußball wird es ja auch immer wieder gesagt, Kommentatoren sagen dann, wenn ein Spieler zum Beispiel vor dem Goal eine riesige Chance hat und nicht getroffen hat, sagt man, er hat gesündigt vor dem Goal. Also wir brauchen das eigentlich immer im übertreiten Sinn. Nicht so, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war. Und ich will sogar so weit gehen und sagen, dass Sünde heutzutage zwar eine verbotene, aber eigentlich fast eine positive Konnotation hat. Zum Beispiel, wenn man so Sachen sagt wie, ja, wenn alles, was Spass macht, Sünde ist, dann wird es im Himmel ein bisschen langweilig sein, oder? Vielleicht haben Sie so Sprüche auch schon gehört. Oder sogar so weit, dass Leute so ein bisschen im Rückblick auf ihr Leben vielleicht sagen, ich bereue die Sünde, die ich nicht gemacht habe. Weil das so tönt, wie wenn man Sachen verpasst hätte im Leben, die man halt eben nicht ausgelebt hätte oder so. Mit solchen Sprüchen, sind wir ehrlich, tun wir eigentlich aber einfach die Augen verschliessen vor der Realität. So Sprüche sind zwar vielleicht cool oder was auch immer, aber eigentlich sind sie unehrlich. Weil sogar, wenn man nicht an Gott glaubt, sogar wenn man nichts zu tun hat mit der Kirche, so müssten wir Menschen doch wenigstens gleich so schlau sein, dass wir merken, dass es Sachen gibt, dass es Taten gibt in unserem Leben, Entscheidungen gibt in unserem Leben, die zerstörerisch sind, die negative Konsequenzen haben. Also wenn Menschen eine Sucht haben, zum Beispiel im Leben, ein Problem mit zu viel Alkohol oder zu viel Essen, dann zerstört das den Körper von einer Person. Dann hat das Konsequenzen. Oder Ehebruch noch immer zerstört ganze Familien. Oder auch Streit, Neid, Bitterkeit kann Beziehungen, kann Freundschaften zerstören. Also es ist unehrlich, wenn Leute sagen oder wenn Leute das Gefühl haben, dass Sünden eigentlich einfach Spass machen und keine Konsequenzen haben. Wie gesagt, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Sünde. Ich weiss, es ist vielleicht jetzt nicht so zum Start der Sommerferien und im ganzen Ferien- oder Sommerfeeling so ein mega entspanntes Thema. Aber ich habe gedacht, wir schliessen die heutige Reihe über den David eben mit dem Thema ab. Wir haben in den letzten Wochen über den König David geredet und der Untertitel von dieser Reihe war «Ein Mann nach dem Herzen Gottes». Und ich habe es ein paar Mal betont und ich sage es nochmal, ein Mann nach dem Herzen Gottes bedeutet nicht, dass er nie Fehler gemacht hat, dass er nie gesündigt hat, dass er nie versagt hat. Ich denke, das habt ihr jetzt gemerkt in den letzten Wochen. Und was ich auch nochmal sagen will, ist, wenn ihr diesen Sommer vielleicht ein bisschen Zeit habt, dann leset doch die Geschichte von David wieder mal durch. Oder vielleicht zum ersten Mal, so am Stück. Ich glaube, da gibt es unheimlich viel zu entdecken noch. Heute werden wir abschliessen mit dem Thema vom ehrlichen Herz. Und wir haben die letzten zwei Wochen haben wir gesehen, der David war sehr mutig, als er gegen den Goliath gekämpft hat, hat echten Mut bewiesen. Und letzte Woche haben wir davon geredet, dass der David ein belehrbares Herz hatte mit der Frau Abigail, die in sein Leben hineingeredet hat und er tatsächlich gelost hat auf sie. Und heute geht es vielleicht um die zweitberühmteste Geschichte von David überhaupt, neben David und Goliath, ist eben die Frau Bathseba, wo wahrscheinlich ganz viele Leute die Geschichte kennen. Und über das werden wir heute ein bisschen nachdenken. Und wir werden sehen in dieser Geschichte, dass weitestgehend, was dem David gefehlt hat, ist Ehrlichkeit. Er hat nie, bis zum Schluss, ist er ehrlich gewesen über dem, was wahrscheinlich in seinem Herz war, was in seinem Leben gelaufen ist. Also die Ehrlichkeit hat gefehlt. Und ich glaube, dass das auch in unserem Leben ein Thema sein kann. Wenn wir keine Ehrlichkeit haben, also fehlende Ehrlichkeit, kann ein Nährboden sein für Sünde. Wenn die Ehrlichkeit fehlt in unserem Herz und in unserem Leben, dann kann Sünde sehr schnell gross werden. Und darum reden wir heute über das Thema Sünde. Und wir reden über drei Sachen in diesem Zusammenhang. Nämlich, dass unser Herz Potenzial hat für Sünde, dass Sünde auch Macht hat, das ist das Zweite, und dass es auch Konsequenzen hat. Also, das Erste, wo wir darüber reden, ist das Potenzial von Sünde in unserem Herz. Und ich glaube, es ist wichtig, da müssen wir ehrlich sein darüber, dass jeder von uns, egal wie lange er schon Christ ist, wie lange er an Gott glaubt oder nicht, dass das Potenzial von Sünde für Sünde in unserem Herz drin ist. Und ich fasse die Geschichte kurz zusammen. 2. Samuel 11 ist das. Ihr dürft es gerne auch lesen mal. Aber es ist relativ schnell zusammengefasst. Der David, eben König David, ist auf dem Dach von seinem Haus und schaut dort eines Tages so über die anderen Häuser und was sieht er? Im Hof nebenan eine Frau, nackt, die am Baden ist. Und er verliebt sich in sie. Wobei ich würde nicht sagen verliebt, er ist wahrscheinlich so übermannt von purer Lust und lässt sie zu sich holen und schläft dann mit ihr. Andere sagen, ja gut, das ist wahrscheinlich eher eine Vergewaltigung gewesen, aber lassen wir das Thema. Jedenfalls wird die Bathsheba schwanger und lässt das dann David ausrichten. Um die ganze Sache zu vertuschen, hat er eine super brillante Idee. Er lässt den Uriah, den Mann, der ein Kommandant ist in seiner Truppe, lässt er heimkommen und sagt, hey, ich gebe dir da ein bisschen Feldurlaub und so weiter. Geh doch zu deiner Frau heim und mache euch einen schönen Abend und habt es gut miteinander. Der Uriah ist durch und durch Soldat und macht das nicht. Er geht nicht einmal heim und er schläft auch nicht mit seiner Frau. Er bleibt vor dem Palast von David und geht dann wieder zurück. Und dann hat der David aus seiner Sicht anscheinend nur noch eine Lösung. Er lässt dem General, dem Joab, ausrichten, er soll den Uriah zuvorderst vorne anstellen, wo der Kampf am heftigsten ist und der Uriah stirbt. Problem gelöst, oder? Der David tut in dem Moment, er macht also wirklich so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Er begeht Ehebruch, er macht einen Mord, er missbraucht seine Macht und er lügt. Also das ist schon happig, was der David da macht. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie kommt es überhaupt dazu, dass der David, den wir sonst kennen als einen, der nach Gott fragt und wunderbare Psalmen geschrieben hat, plötzlich auf die Idee kommt, so zu handeln, solche Sachen zu machen. Was war los da mit dem David? Und was ich wahnsinnig schätze an der Bibel und was ich auch sehr authentisch finde an der Bibel, ist, dass die Bibel ehrlich ist, auch über ein Versagen von all diesen Helden in der Bibel. Also man kann beim Abraham lesen, wie er versagt hat, beim Mose, wie er versagt hat und eben auch beim König David. Da wird nichts vertuscht, da wird nichts unter den Teppich gekehrt. Und was wir sehen in dieser Geschichte, ist, dass im Herz von jedem Mensch ein riesen Potenzial, ein zerstörerisches Potenzial ist für Sünde. Und man kann es so ein bisschen vergleichen wie mit einem Samenkörnchen. Ein Samenkörnchen, das man im Boden rein tut und es wächst etwas, das ist das Potenzial von Sünde in jedem menschlichen Herz. Und wenn das anfängt aufblühen und gross werden, kann aus dem kleinen Sämli eine grosse Pflanze, ein Baum werden, eine mächtige Sünde. Und es ist eben schwierig zu sagen, warum das der David plötzlich solche Entscheidungen trifft, aber der erste Vers in dieser Geschichte gibt uns einen Hinweis. Und im guten, habe ich schon gesagt, jüdischen Stil sind das so Verse, wo man darüber meditieren kann. Also, das fängt so an, 2. Samuel 11, 1, da heisst es, im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. Und das kleine Sätzchen, da können wir jetzt ein bisschen darüber nachdenken, darüber meditieren, was denn das genau bedeutet. Der Text sagt uns nicht, warum das der David zurückbleibt, warum das er nicht, wie er es eigentlich immer gemacht hat, mit seinen Soldaten in den Krieg gezogen ist. Vielleicht hat er einfach mal eine Pause wollen. Er hat sich eine Pause wollen gönnen. Oder er hat die Kriege und die Kämpfe ein bisschen satt gehabt. Interessant ist ja, kennt ihr den Spruch, unter Druck sieht man, was wirklich in den Leuten steckt. Das sagt man doch manchmal, oder? Wenn eine herausfordernde Situation ist, viel Druck im Leben, dann merkt man doch manchmal, was aus den Leuten rauskommt. Auch Negatives, nicht nur das Gute. In dieser Geschichte ist alles andere als Druck. Da ist das komplette Gegenteil von Druck, das ist Ferien. Aber in dem Nicht-Druck kommt das Schlechteste aus dem David raus. Also es ist nicht nur der Druck, der manchmal das vorbringt in unserem Leben, das negativ ist, sondern auch, wenn kein Druck gekommen ist. Und wie gesagt, jetzt kann man ein bisschen spekulieren darüber. Und der Text lädt ein, ein bisschen über das zu denken. Was könnte im Herz von David vorgegangen sein? Vielleicht hat er so gedacht, wie Menschen mit Verantwortung und Macht immer wieder denken. Nämlich, Menschen mit Verantwortung denken sich, schau, es versteht mich sowieso niemand. Es hat niemand so schwierig und streng und herausfordernd wie ich. Niemand versteht mich. Wisst ihr, was man dem sagt? Das ist Selbstmitleid. Und Selbstmitleid hat grosses Potenzial für Sünde in sich. Selbstmitleid ist so das, wo man denkt, jetzt muss ich ein bisschen für mich schauen. Jetzt muss ich mir doch etwas gönnen. Jetzt muss ich mir ein Trösterli geben. Jetzt muss ich etwas machen, das mir wieder ein bisschen gut tut. Und wenn wir in so einer Selbstmitleidsphase drin sind, dann hat jeder von uns ein bisschen andere Taktiken. Es gibt die, die vielleicht ein bisschen zu viel essen, so ein bisschen aus Trösterli für sich. Die vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol trinken. Andere, die vielleicht ein bisschen zu viel gamen. Andere, die vielleicht Pornografie konsumieren, weil einfach ein bisschen Entspannung dran ist, oder? Und ein bisschen nichts machen, ein bisschen viel Fernsehen schauen. Also Selbstmitleid ist ein grosses Potenzial für Sünde. Wenn wir das Gefühl haben, wir sollten uns doch etwas gönnen, was uns gut tut. Vielleicht war es das, was David hier beschäftigt hat. Es könnte aber auch sein, dass es David schlicht langweilig war. Ich meine, sonst ist er im Krieg, aber jetzt ist er einfach auf dem Dach am Umlaufen. Er hat bis am Nachmittag geschlafen. Vielleicht ist euch das Detail aufgefallen. Also er ist aufgestanden am Nachmittag. Ja, genau. Und das ist das Zweite. Also Passivität. Passivität, Langweile, Sinnlosigkeit kann alles Auslöser sein für Sünde, kann ein Nährboden sein für Sünde, auch in unserem Leben. Und darum würde ich Menschen ganz grundsätzlich und gerade auch jungen Menschen nicht zu viel Zeiten empfehlen, wo man nur chillt und rumhängt. Ich weiss schon, das ist hoch im Kurs in unserer Zeit. Und man muss für sich schauen und schauen, dass man es auch mal entspannt und gechillt nimmt. Aber Freunde, das hat immer auch Potenzial für Sünde. Weil in diesem Moment, wo wir einfach nichts Schlaues machen, ist auch viel Potenzial für Dummes zu machen. Und auch noch Zeit, um Dummes zu machen. Also, das könnte das Thema gewesen sein im Leben von David. Selbstmitleid, Passivität. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das auch fragen. Was gibt es für Gedanken in unserem Leben? Was gibt es für Selbstmitleid, Passivität, was auch immer? Wo könnte Potenzial sein für Sünde in unserem Leben? Und schaut, ich glaube, es ist auch bei uns genau gleich. Wenn wir die kleinen Sämli, die Gedanken, vielleicht von der Gier oder vom Geiz oder von der Lust oder von der Bitterkeit oder von der Rache oder was auch immer, wenn wir die in unserem Herz einfach schön aufblühen und vielleicht noch ein bisschen begüssen durch irgendwelche Gedanken und so weiter, dann kann das auch in unserem Herz zu einer richtig grossen Pflanze werden, zu einer richtig grossen Sünde. Und verstehen Sie, bei dieser Geschichte von David und Bathseba, ich glaube, da denken viele von uns, also ich inbegriffen, also so etwas würde doch mir nie passieren, also Ehebruch und dann noch Mord, das ist ja Wahnsinn, das ist ja ungeheuerlich, dass man so etwas machen kann. Und dann gibt es auch noch Leute oder Christen, die finden manchmal, solche Geschichte in der Bibel, muss das wirklich in der Bibel stehen? Also nein, so wenn man so Zeug, wenn man doch nicht hören. Also nein, wirklich. Und dann tun wir, wie wenn die Bibel ein Kinderbuch wäre. Wie wenn das nur ein Kinderbuch wäre mit schönen Geschichten drin. Freunde, die Bibel ist kein Kinderbuch. Ich staune immer wieder darüber, dass wir unseren Kindern all die Geschichten erzählen. Also ich mache das auch. Aber Freunde, die Bibel ist kein Kinderbuch. Das ist nicht jugendfrei, was da drinnen steht. Sondern es ist ein Abbild von unserem Herz. Was für Potenzial in uns drin steckt, das sind. Und schaut, wenn wir denken, so etwas würde uns nie passieren, nie im Leben. Dann verstehen wir das Potenzial und die Kraft der Sünde in unserem Leben nicht. Dann haben wir noch nicht erlebt, was die Sünde negativ auslösen kann in unserem Leben. Und ich glaube, es ist ziemlich überheblich, wenn wir auf den David schauen und denken, so etwas würde mir also nie passieren. Ja, vielleicht das schon nicht. Aber vielleicht haben wir andere Themen in unserem Leben. Bitterkeit und Zorn und Habgier und Geiz. Alles immer wollen nur für uns haben. Freunde, das ist das gleiche Thema wie beim David. Und schaut, so eine Geschichte zeigt uns sehr eindrücklich. Und das ist meine tiefe Überzeugung, die ich mit der Bibel teile. Unter gewissen Umständen ist jeder Mensch zu fast jeder Sünde fähig. Unter gewissen Umständen ist fast jeder Mensch zu fast jeder Sünde fähig. Darum schreibt der Paulus zum Beispiel auch im 1. Korinther 10, sagt er, deshalb seid vorsichtig. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, so etwas würde mir nie passieren, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Das ist das Potenzial der Sünde. Und Freunde, das steckt im Herz von jedem von uns. Christ oder nicht Christ, das ist da völlig egal. Und darum ist es so wichtig, dass wir ehrlich sind über diese Fantasien, die in unseren Köpfen und unseren Herzen abgehen. Und dass wir die Fantasien nicht pflegen und dass wir die nicht, denen nicht nachgehen in unserem Alltag, sondern dass wir uns wehren gegen so Fantasien, so Negativen in unserem Leben. Und das machen wir, indem wir uns immer und immer wieder auf Gott ausrichten. Darum ist das so wichtig. Da ist ein Kampf in unserem Herz um das Potenzial der Sünde. Also das ist das Erste im Leben von David, das Potenzial der Sünde. Und nachher ist es dann nicht nur noch ein Potenzial, sondern es ist Macht. Also die Sünde kommt nachher voll zum Vorschein und setzt sich da voll durch. Und da müssen wir auch wieder ehrlich sein darüber. Macht, Sünde hat eine unheimliche Macht, kann das haben in unserem Leben. Also es hat Macht im Leben von David und es kann auch Macht haben in unserem Leben. Wir sehen das zum Beispiel daran, dass der David ist zeitweise richtig von dieser Sünde oder von der Macht der Sünde bestimmt gewesen. Und zwar, indem er sich wirklich so ein bisschen sein Verstand abgeschaltet hat. Also er hat zeitweise richtig kopflos gehandelt. Ich möchte euch ein Beispiel zeigen. Kopflos. Es heißt im Vers 3, 2. Samuel 11, eben, er schickt einen Diener los. Der musste herausfinden, was das für eine Frau ist. Da. Und man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Eliam und Frau des Hethiters Uriah. Jetzt, der Uriah, das war nicht einfach irgendjemand, so, wo er gar nicht recht gewusst hat, wer das ist. Sondern der Uriah, das war einer der sogenannten 30, die 30. Das ist ein stehender Begriff im Alten Testament. Das ist die Leibgarde, die nächsten, die besten Krieger von David. Ich liebe die Geschichten der 30 in der Chronik und so weiter. Das waren richtige Helden. Die haben wahnsinnige Kämpfe gekämpft. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Uriah und seine Frau ein Haus hatten, gerade so in der Umgebung des Königspalast. Weil die mussten in der Nähe von David sein, um ihn zu beschützen. Also der Uriah war einer von denen, der seit dem Anfang mit dem David gekämpft hat. Noch dort in der Wüste aussen, gegen den Saul und gegen all diese Herausforderungen. Dort hat der Uriah schon mit dem David zusammen gekämpft. Also es ist einer von seinen besten Buddies, einer von seinen besten Freunden. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet mit der Frau von einfach einer besten Freundin schlafen. Das ist das, was der David da macht. Also der Uriah war nicht irgendeiner, sondern es war ein Freund und ein Weggefährte von David. Und spätestens in dem Moment, wo er gehört hätte, oh, boah, das ist ja Bathseba, das ist ja die Frau von Uriah, hätte es doch müssen glöckeln bei dem David. Der hätte doch sein Hirn wieder mal einschalten müssen. Aber nein, völlig kopflos. Nicht einmal in dem Moment versteht er, checkt er, was er da macht. Also er ist da im Begriff eben mit der Frau von einem seiner besten Freunde zu schlafen. Aber da sehen wir, die Macht der Sünde macht ihn kopflos. Es schaltet ihm den Verstand aus. Er denkt mit einem anderen Teil vom Körper, den ich jetzt hier nicht erwähne, weil ich auf einer Bühne stehe und predige. Aber das ist das, was Sünde in unserem Leben anrichten kann. Dass wir komplett unser Hirn ausschalten. Dass wir komplett nicht mehr denken, wie normale Menschen denken. Weil schaut, mit der Frau vom besten Freund schlafen ist also für alle, auch wenn du nicht an Gott glaubst, das geht einfach nicht, das macht man nicht. Und die Sünde übernimmt da, also die Macht von der Sünde übernimmt da völlig Kontrolle beim David. und er handelt kopflos und er endet in einem Teufelskreis vom Bösen. Interessant ist dann auch noch, die Macht der Sünde zeigt sich noch anders, nämlich der David zeigt ganz viel Empörung. Also es ist dann so, oder? Er macht dann die Sachen, er tötet ja dann den Uriah und dann scheint es gut zu sein, oder, für den David. Und nachher Gott greift dann ein und schickt einen Prophet. Den Nathan schickt er zum David und der Nathan erzählt so ein Geschichtchen, ein Gleichnis und sagt, hey, es hat mal einen Mann gegeben, der war mega reich, ganz viele Schäfchen gehabt und dann ist ein Freund zu Besuch gekommen und dann hat der reiche Mann gedacht, er will nicht eines von seinen Schäfchen schlachten, sondern im Dorf hat es einen armen Mann gehabt mit einem Schäfchen und dann ist er halt das Schäfchen geholt für seinen Gast zum Essen. Und dann schaut er mal, wie der David reagiert. Da heisst es, David wurde sehr zornig über diesen Mann. Der Mann hat es ja gar nicht gegeben, gell? Das war erfunden. Aber der David ist voll ausgeflippt und sagt, so wahr der Herr lebt, schwor er. Wer so etwas tut, verdient den Tod. Also seit wann? Das ist völlig unverhältnismäßig. Nirgends im Gesetz von Mose hat es je geheissen, dass einer, der stillt, irgendwie mit dem Tod muss bestraft werden. Und ich glaube, da sehen wir etwas davon, dass der David sich im Unterbewusstsein schuldig fühlt. Und er reagiert mit so einer Empörung über die Sünde von jemand anderem, weil er genau weiss, da ist in seinem Leben etwas nicht in Ordnung. Und das ist ein klassisches Phänomen, auch bei ganz vielen Menschen. Menschen können völlig überreagieren bei anderen Sünden oder bei anderen Menschen, weil sie etwas verdecken wollen in ihrem Leben. Manchmal tun Leute in einem Bereich kompensieren, weil sie eigentlich wüssten, das ist ein Thema in ihrem Leben. Es gibt zum Beispiel, dass Väter wahnsinnig streng sind mit ihren eigenen Söhnen, weil sie eigentlich wüssten, dass in ihrem Leben Sachen nicht ganz in Ordnung sind. Oder was auch typisch ist, dass wir uns immer wahnsinnig empören über die Sünde der anderen Leute. Oder wir sind gut drin, immer zu sehen, was die anderen alles falsch machen. Und wir wissen es genau und wir regen uns auf. Und das ist ein Skandal und Empörung. Aber meistens ist das, um die eigene Sünde auf Distanz zu halten. Weil wir nicht anschauen wollen, was vielleicht in unserem Leben nicht so gut ist. Was da vielleicht für Sünde rum ist. Und dann zeigt sich die Sünde, die Macht der Sünde, nicht nur, dass der David kopflos handelt und völlig übertrieben empört ist, sondern auch, dass kein Reden von Gott. Also, dass das Reden von Gott nicht hört, muss man sagen. Das stimmt nicht ganz, was ich da geschrieben habe. Gott hat geredet, aber der David hat es nicht gehört. Man muss es so sagen. Er hat die Stimme von Gott nicht mehr gehört. Wahrscheinlich hat es 9 Monate gedauert zwischen dem, weil es ist ja dann schon ein Kind auf der Welt gewesen, oder sehr bald nachher. Bis dann der Prophet Nathan zum David gekommen ist und ihn konfrontiert hat. Und ein Vorwurf von Nathan ist eben folgend. Er sagt zu ihm, warum also hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Und wieder stehen wir so ein bisschen baff da und denken, der David, der doch immer auf Gott gefragt hat und auf ihn gelost hat und so wunderbare Psalmen geschrieben hat, ich habe es schon mal gesagt, verschließt sich da monatelang für das Reden von Gott. Ist völlig zu innerlich. Das Herz zu für das Reden von Gott. Und es braucht jemanden von außen. Es braucht das Reden von dem Pastor, von David, den Nathan, der zu ihm kommt und ihm die Geschichte erzählt und in sein Leben hineinredet. Damit er wieder aufwacht aus dieser Macht, aus dieser Umklammerung der Sünde in seinem Leben. Und schau, ich möchte dir die Frage auch mitgeben, nicht nur, was könnte es für Potenzial geben in deinem Leben, sondern auch, was könnte es für Macht von der Sünde geben in deinem Leben. Gibt es Sachen in deinem Leben, wo du im Nachhinein denkst, leck, habe ich da kopflos gehandelt? Es könnte sein, dass das eigentlich aus der Sünde heraus passiert ist. Oder vielleicht gibt es auch in deinem Leben, dass du dich wahnsinnig kannst aufregen über irgendwelche Leute, die Sachen falsch machen. Vielleicht ist es gut, mal anzuschauen und zu überlegen, gibt es echt etwas, das ich verstecken will? Und vielleicht hast du schon seit Monaten nichts mehr gehört von Gott in deinem Leben. Es könnte sein, dass Sünde im Weg steht, dass Gott nicht mehr in dein Leben hineinreden kann. Einfach alles Fragen, die ihr mitnehmen dürft oder auch wieder sein lassen. Aber es könnte ein Thema sein. Und dann als Drittes ist nicht nur das Potenzial und die Macht, sondern dann gibt es auch die Konsequenzen von der Sünde. Und nochmal schnell zu dem Begriff von der Sünde zurück. Wenn man von Sünde redet, so landläufig, dann meint man meistens, dass das einfach so, dass Sünde ist, wenn man gegen irgendwelche Gebote, wenn man irgendwelche Gebote nicht einhält oder nicht erfüllt, wo Gott irgendwie so willkürlich aufgestellt hat. Also wie wenn Gott einfach denkt hat, so, ich möchte eigentlich, dass die Menschen keinen Spass haben und jetzt so ein paar Verbote und nachher ist dann das Sünde. Aber in der Bibel ist Sünde etwas komplett anderes. Sünde ist immer etwas, das viel tiefer geht. Sünde geht immer gegen so, wie sich Gott ursprünglich den guten Plan oder das gute Leben für den Menschen vorgestellt hat. Und Sünde, die Konsequenz der Sünde ist nicht einfach, dass Gott uns bestraft, sondern eigentlich hat Sünde immer die Konsequenz schon in sich. Also wenn ein Ehebruch stattfindet, dann ist die Konsequenz davon, dass ein Ehe zerbricht. Das liegt in der Sache drin. Das ist nicht eine Art einfach eine Bestrafung von Gott. Und wir sehen jetzt im Leben von David und in dieser Geschichte, dass Sünde immer persönliche und auch gemeinschaftliche Konsequenzen hat. Also es gibt eine persönliche Ebene hier beim David und auch eine gemeinschaftliche. Und persönlich, also das ist eigentlich dramatisch. Eigentlich hätte der David und Bathsheba hätten beide den Tod verdient, laut dem Gesetz von Mose. Also beide hätten eigentlich müssen gesteinigt werden. Nachdem der Nathan das Gleichnis erzählt von dem reichen Mann, das ist eben Kapitel 12, sieht der David dann seine Schuld ein und er verarbeitet das dann im Psalm 51. Das ist, finde ich, einer der bewegendsten Psalmen überhaupt, der Psalm 51. Das ist auch einer, den ihr gerne mal nachlesen könnt, zum Beispiel im Sommer. Und dort tut dann der David Buß. Und dann lesen wir im 2. Samuel 12, das ist ganz eine ganz bemerkenswerte Aussage. Da bekannte David Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete, ja. Aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Also er hätte müssen sterben, das ist klar. Und Gott vergibt ihm die Sünde und er muss nicht sterben. Also der David, der Anklagte, kommt persönlich ohne Strafe davon. Also das Kind, das er mit der Bathsheba zusammen gezeugt hat, das stirbt dann. Aber er selber und Bathsheba sterben nicht. Und jetzt könnte man sich fragen, ist das nicht wahnsinnig unfair? Mal. Aber Freunde, das ist Gnade. Das ist Gnade von Gott. Gnade von Gott ist mega unfair. Und das zeigt uns, dass der Gott im Alten Testament auch schon ein gnädiger Gott ist. Manchmal macht man so einen Unterschied. Ja, Altes Testament ist so der zornige Gott und so weiter und dann Jesus ist alles gnädig. Stimmt nicht. Im Alten Testament haben wir so viele Zeichen von der Gnade von Gott. Da ist Gott unglaublich gnädig. Und wir im Nachhinein, wir verstehen, warum das Gott da hat können machen, weil nachher, wo Jesus auf dieser Welt gelebt hat, wo Jesus gestorben ist, ist er eben genau für die Sünde gestorben. Ist er auch für die Sünde vom König David gestorben. Und zwar ist das möglich gewesen, weil er, der Richter, Gott wäre ja der Richter gewesen in dem Moment, weil er, der Richter, angestanden ist und die Sünde auf sich genommen hat und sie nicht dem David überlassen hat. Also das ist die gute Nachricht von der Bibel. Das ist die gute Nachricht von dem Gott von der Bibel. Dass wir die persönlichen Konsequenzen, dass wir den Tod, dass wir die Bestrafung nicht müssen über uns ergehen lassen, weil Jesus das für uns gemacht hat. Und ich finde, in der Geschichte von David wird das so richtig, richtig sichtbar. Und wir denken wahrscheinlich alle, das ist richtig unfair. Aber so ist Gnade von Gott. Und wenn du in deinem Leben noch nie etwas von dieser Gnade gespürt hast, dann hast du eben noch nie etwas von der Gnade von Gott gespürt. So unfair eigentlich und so grosszügig und so gnädig ist der Gott. wie er da mit dem David war, so ist es auch mit uns. Und das ist der Kern der christlichen Botschaft. Das ist der Kern von dem, worum es uns da geht. Dass Gott die Strafe übernimmt für uns. Dass Gott uns nicht mehr richtet, weil er die Strafe schon übernommen hat. Und gleich, das ist eben wichtig in dieser Geschichte, auf persönlicher Ebene muss der David zwar nicht die ganze Schuld tragen, aber dann gibt es eben noch eine gemeinschaftliche Konsequenz. Oh, das sind lange Wörter. Hey. So, ist nicht so schön geschrieben. Also persönlich und gemeinschaftlich. Der David muss nachher trotzdem die Konsequenzen tragen in seiner Familie. Und zwar, der Nathan richtet ihm dann eben eine Botschaft von Gott aus noch weiter und sagt, von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein, denn du hast mich missachtet, indem du die Frau des Hethiters Uriah zu deiner gemacht hast. Und wieder, das bedeutet nicht, das ist wichtig, dass da Gott aktiv nachher die ganze Familie von David straft, sondern es bedeutet einfach, dass Sünde, dass die Macht von der Sünde immer Konsequenzen hat für eine ganze Gemeinschaft. Es geht nicht, dass wir nur das Gefühl haben, Sünde hat nur für unser Leben Konsequenzen. Es hat immer auch Konsequenzen für die Leute um uns herum. Für ganze Gemeinschaften, für ganze Dörfer, für ganze Städte, für ganze Völker. Und das Böse führt immer in einen Teufelskreis hinein. In einen Teufelskreis vom Bösen, wo dann wieder das Nächste kommt und die Rache und wieder die Rache, das können wir auf dieser Welt und in dieser Weltgeschichte x-mal beobachten. Und die weitere Geschichte von der Familie von David ist echt nicht so eine schöne Geschichte, so ab Kapitel 12, 13 fortfolgend. Da gibt es dann ganz viel Gewalt und Intrigen und sogar Vergewaltigung und Mord in der Familie von David. Und da sehen wir etwas davon, dass der David die Macht der Sünde nicht, irgendwie nicht aufhalten kann. Und dass das Konsequenzen hat, die dann wie einfach weitergeht in seiner Familie. Und es nicht wirklich durchbrochen werden kann. Aber auch für das, die gute Nachricht ist, auch für das ist Jesus am Kreuz gestorben. Weil es gibt so etwas wie eine persönliche Ebene von Sünde, aber eben auch eine kosmische Ebene von Sünde. Es gibt so eine Macht der Sünde, die wir Menschen nicht im Griff haben. Aber auch diese Macht der Sünde hat Jesus durchbrochen, als er am Kreuz gestorben ist. Bei Jesus hat sich der Kreislauf, der Todeskreislauf der Sünde, in Jesus ist der fertig gewesen. Der ist wie nicht mehr weitergegangen. Und wir erleben zwar natürlich heute noch viel Schlimmes und viel Böses, aber Jesus hat mit der Auferstehung gezeigt, dass das Böse nicht das letzte Wort hat, dass die Sünde nicht das letzte Wort hat, dass die Macht der Sünde überwunden worden ist. Das ist die Geschichte. Wir können noch sehr viel mehr dazu sagen, aber ich sollte langsam da hören. Mit dem Potenzial, die Macht und Konsequenzen von der Sünde. Und ich will zum Schluss nochmal auf den Propheten Nathan zurückkommen. Das ist eine super Figur in dieser Geschichte. Wo der zum David kommt und ihm eben da die erfundene Geschichte von dem Mann erzählt, der da ein Schöfli gestohlen hat und der David dann so empört ist, dann sagt der Nathan nur Folgendes. Er sagt, du bist der Mann. Du bist der Mann. Und schaut, ich habe so gedacht, wir sind doch auch gut drin. Ich habe es schon gesagt. Immer bei den anderen das Negative zu sehen. Und uns immer so darüber zu empören, dass die anderen es falsch machen. Die eigene Familie, das Umfeld, die Ausländer, Politiker, wer auch immer. Wir empören uns sehr gerne darüber, wer alles, dass es falsch macht im Leben. Aber schaut, Gott sagt auch zu dir und zu mir, du bist der Mann und du bist die Frau. Schaut, es geht heute Morgen nicht um das, was alle anderen falsch machen, sondern es geht um dein Leben. Es geht heute persönlich um dein Leben und um dein Herz. Und Gott sagt zu dir, du musst nicht auf den anderen schauen, sondern du bist der Mann und du bist die Frau. Und wir dürfen in unserem Leben solche Wurzeln wie Bitterkeit, wie Stolz, wie Wut, wie Lust, sexuelle Lust und so weiter, wir dürfen diese Sachen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Weil so Sachen können schlimme Konsequenzen haben in unserem Leben. Und das müssen wir genau anschauen. Weil du bist der Mann und du bist die Frau, um die es heute geht. Aber ich möchte abschliessen mit der guten Nachricht. Dass eben Gott, als er in Jesus in die Welt hineingekommen ist, er ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen. Das ist ganz wichtig. Im Johannes 3,17, das ist nach dem berühmten Johannes 3,16, dass Gott in die Welt gekommen ist, weil er uns so geliebt hat, heisst, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und schau, wenn du heute vielleicht da sitzt und du wirst dir irgendwelchen Sünden bewusst in deinem Leben, Sachen, die du nicht so gehandelt hast, wie Gott sich das gedacht hat, dann ist Gott nicht da, um dich zu verurteilen und an den Pranger zu stellen und zu sagen, hast du immer gesagt, dass du das falsch machst und so. Das sind mehr die Stimmen vielleicht von wer auch immer. Sondern er will dir vergeben. Er will dir so skandalös vergeben, wie er dem David vergeben hat. Und er will dir vergeben, dass du von jetzt an kannst anders leben. Dass du kannst befreit in die Zukunft gehen. Und dass du kannst mit einer Entlastung von hier weggehen. Und darum lade ich dich ein. Schau ehrlich in dein Leben hinein. Gott sucht Menschen, die ehrliches Herz haben. Die ehrlich sind über dem, was in ihrem Herz läuft. Und schau, da ist viel Dunkelheit in meinem Herz drin. Und ich schätze mal, auch in deinem Herz hat es relativ viele dunkle Ecken. Aber schau, wenn Gott uns das vergibt und wenn sein Licht nur gut ist, dann lohnt sich das, anzuschauen. Gott die Sachen zu bringen. Und dann auch Vergebung von ihm zu empfangen. Und das ist die Einladung von heute Morgen. Sei ehrlich über dem, was in deinem Herz läuft. Und Gott wird dir gern vergeben. Wenn wir bekennen, wenn wir ehrlich sind und ihm die Sachen sagen. Ich werde noch beten. Jesus, von Herzen danke vielmals, dass du ein Gott bist, der gern vergibt. Und manchmal klingt das ein bisschen technisch oder ein bisschen unklar. Aber im Leben von David war es wahnsinnig klar. Und es ist unglaublich, was du ihm vergeben hast. Was du ihm für Gnade gezeigt hast. Und danke, dass wir die Geschichte in der Bibel haben. Und danke, dass wir sehen, was Sünde ja auch in unserem Leben für ein Potenzial hat. Und Heilige Geist, wir laden dich jetzt einfach ein, dass du in unsere Herzen hineinredest. Dass du kommst mit deinem guten, mit deinem erfüllenden Licht. Dass du uns vielleicht zeigst, wo das Sünde da ist. Wo das vielleicht bittere Wurzeln da sind. Wo vielleicht Wut, wo Hass, wo Geiz, wo was auch immer da ist. Und Jesus, und dann wünschen wir uns einfach heute an dem Morgen, dass wir für deine Vergebung empfangen. Und dass wir von da weggehen als andere Menschen, als befreite, als entlastete Menschen, die können anders leben, weil sie von dir geliebt sind, weil du gnädig bist mit uns.